Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigtext, den wir heute hier zugrunde legen, habt ihr schon als Evangelium gehört und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Lasst uns nun in der Stille um den Segen des Wortes beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Sag, wen liebst du? Liebe Gemeinde, mit diesen Worten hat schon, leider muss ich es gestehen, mancher Pfarrer, manchen Konfirmanden in einem Spiel ein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Es wird als Spiel aufgegeben, etwas richtig zu beantworten. Und dann wird der Auftrag gegeben, sag, wen liebst du? Sie haben es vielleicht schon kapiert. Die richtige Antwort ist, wenn der Beauftragte dann sagt, wen liebst du? Aber man kann einiges herauskriegen über die Verhältnisse in der Gruppe. Wer sozusagen die Alpha-Tierchen sind, wer am meisten geliebt wird und wer von wem verehrt oder eben geliebt wird. Man muss nur beharrlich immer weiter fragen. Ein bisschen gemein ist dieses Spiel schon. Und vielleicht könnte man auch sagen, nicht gerade dem Geist der Liebe entsprungen. Eine ähnliche Frage stellt ja der Gesetzeslehrer, der hier vor Jesus getreten ist. Wen soll ich lieben? Gibt es da nicht Ausnahmen? Gibt es Menschen, die meine Liebe überhaupt nicht verdienen? Soll ich nur die jüdischen Glaubensgenossen lieben und die anderen links liegen lassen? Und auch von denen, auch unter denen gibt es ganz gewiss Ausnahmen, die man eben nicht beachten muss, die nicht so wichtig und wertvoll sind, dass man ihnen die eigene Liebe schenken könnte. Und Jesus antwortet mit der bekannten Geschichte, die übrigens ja von den vier Evangelien nur bei Lukas erzählt wird. Er erzählt die Geschichte von einem, der unter die Räuber gefallen ist. Ich hoffe, dass von ihnen noch niemand ausgeraubt wurde, dass niemand irgendwie zusammengeschlagen wurde und dann seines Besitzes beraubt wurde. Aber im übertragenen Sinn, glaube bzw. fürchte ich, sind einige von uns schon unter die Räuber gefallen. Dass man irgendwo hinkommt, wo man wirklich absolut mies behandelt wird, wo man gemobbt wird und dann Wunden erleidet, die zwar vielleicht nicht ganz so schlimm sind wie die körperlichen Wunden, aber doch sehr wehtun. Dass uns da etwas genommen wird, vielleicht ein Stück Arglosigkeit, ein Stück Vertrauen auch, Vertrauen in die Menschheit. Ich glaube, an der Stelle sind mehr Leute beraubt worden, als uns ohne weiteres bewusst ist. Der unter die Räuber gefallene macht natürlich Schlimmeres durch. Denn natürlich ist er auch in diesem Sinne beraubt worden, sein Vertrauen einfach diesen Weg von Jericho nach Jerusalem, beziehungsweise von Jerusalem nach Jericho gehen zu können, ohne Angst, ohne Begleitung, ohne Leibwächter. Diese Arglosigkeit, dieses Vertrauen wurde, glaube ich, nachhaltig zerstört durch das Geschehen. Ich glaube, wir ähneln manchmal dem unter die Räuber Gefallenen. Manchmal ähneln wir leider auch den Räubern. Wenn ich auch glaube, dass keiner von uns schon wirklich einen Überfall, einen bewaffneten oder nicht bewaffneten Überfall begangen hat. Aber manchmal nehmen wir zumindest im übertragenen Sinn Dinge an uns, die uns nicht zustehen. Indem wir uns vielleicht auch etwas anmaßen, zum Beispiel indem wir uns ein Urteil über andere anmaßen und von oben herab über die richten und dadurch ihnen ein Stück des Vertrauens in die Menschheit rauben. Der unter die Räuber Gefallene bleibt auf der Strecke, im ganz wörtlichen Sinn. Ja, heutzutage gibt es, und ich sage das bewusst so, Gott sei Dank, Gesetze, die eigentlich das Vorbeigehen an solchen, die unsere Hilfe brauchen, unter Strafe stellen sogar. Wenn ich auch nicht ganz sicher bin, dass sich so etwas wirklich bestrafen lässt. Das Vorbeigehen an Leuten, die zum Beispiel schwer verletzt in einen Autounfall verwickelt wurden und da in ihrem Auto eingeklemmt sind, oder das Vorbeifahren, das nennt man unterlassene Hilfeleistung. Und es ist ein Straftatbestand. So gesehen machen die ersten zwei, vielleicht sogar Berufskollegen von mir, Priester und Levit, die machen sich schuldig. Eigentlich waren es ganz bestimmt durchaus vorzeigbare Leute, der Priester und der Levit. Vielleicht hatten sie auch Gründe, was manchmal unterstellt wird. Vielleicht einen, zwar vielleicht damals nicht auf Papier aufgeschriebenen, aber trotzdem drückenden Terminkalender. Oder irgendwelche Reinheitsvorschriften, die durch die Berührung mit einem unter die Räuber gefallenen, also blutenden Menschen, dann ein neues Bad in der Mikwe nötig gemacht hätten. Jedenfalls gingen sie vorbei. Vielleicht auch, was im Kindergottesdienst ganz gewiss oft gesagt wurde und wird, vielleicht auch hatten sie Angst. Die Räuber könnten ja wiederkommen. Der Ort war offensichtlich gefährlich. Der unter die Räuber Gefallene, ich glaube, er hat, nachdem er zweimal vielleicht sich so halb hochgerappelt hat und gesehen hat, dass Leute kommen, und jedes Mal ist die Hoffnung in ihm wieder stark geworden, dass er diese Situation eben doch überleben könnte. Ich glaube, bei der dritten Gestalt, die da auftauchte, da hatte er nicht mehr die innere Kraft, diese Hoffnung zu entfalten. Zumal da es ein Ausländer war. Zumindest kein reinrassiger Jude, könnte man sagen, sondern ein Samariter. Sie kennen ja wahrscheinlich alle die Geschichte, wie die Samariter entstanden sind, dass die Assyrer das Umgekehrte machten, was die Babylonier dann später getan haben. Sie importierten Bevölkerung im Land Israel, und aus dieser Mischung von der Urbevölkerung und den Ausländern entstanden die Samariter. Samariter gibt es noch heute. Sie haben auch eine eigene heilige Schrift, eine eigene Tora. Ja, dieser Mensch, der da herankam, er sah nicht weg. Er hat nicht weggesehen, er hat geholfen. Und diese Hilfe, man merkt, es ist nicht nur ein Abhaken und gerade das Allernotwendigste tun, sondern es entwickelt sich ein kreativer Prozess. Er behandelt ihn nach den wahrscheinlich medizinischen Erste-Hilfe-Ratschlägen dieser Zeit, gießt Öl auf die Wunden und Wein. Wein enthält ja Alkohol, also ein kleines bisschen desinfizierend, und hat die Wunden verbunden. Dann hat er ihn auf seinen Esel geladen und hat ihn in eine Herberge gebracht, in einen Ort, der sicher war, bei dem man zu dem Wirt auch Vertrauen haben konnte, und hat ihn dort weitergepflegt. Und dann, dessen nicht genug, hat er dem Wirt bekanntlich Geld gegeben, damit die Pflege fortgeführt werden kann, damit das Ganze zu Ende gebracht wird und vielleicht sogar der unter die Räuber gefallene so behandelt werden konnte, dass er keine bleibenden Schäden am Körper davontrug. Ja, und dann kommt die entscheidende Frage. Wer war ihm der Nächste? Und der Gesetzeslehrer beantwortet wahrscheinlich demütig und wahrheitsgemäß, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Liebe Gemeinde, Jesus sagt an dieser Stelle zwei Sachen. Zum einen sagt er, manchmal wirst du vielleicht in Situationen kommen, in denen dir es ganz egal ist, warum dir einer hilft und wer dir hilft. Hauptsache, es hilft einer. Und das Zweite ist, wenn du schon nicht lieben kannst, wenn du niemanden unverdient deine Liebe schenken kannst, dann fang einfach damit an zu helfen. Wir haben es ja am Anfang gehört. Jesus fragt den Gesetzeslehrer auf die Frage hin, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was steht geschrieben? Das ewige Leben ererben. Man könnte vielleicht auch vermuten, dass ein kleines bisschen dahinter die Frage steht, wie kann ich das, was ich jetzt habe, als Besitz sichern? Und Jesus fragt ihn, was steht im Gesetz geschrieben? Und es kommt eines der allerwichtigsten Worte der Bibel, vielmehr, das holt Jesus aus dem Gesetzeslehrer heraus. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, und die Nuance ist ein klein wenig anders, als die Frage es war, tu das und du wirst leben. Sie kennen ja alle, oder die Älteren von uns kennen diese IKEA-Werbung. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich glaube, Jesus meint mit diesem Akzent, den er setzt, tu das und du wirst leben. Sieh zu, dass du das Leben gewinnst. Das Leben ist kein Besitz, auch nichts, was man für ewig in Besitz nehmen kann, was man sozusagen fest betonieren kann. Wenn man das Leben zu sehr fest betoniert, wenn man zu viel planen will, dann wird es einbetoniert, dann gehen Spielräume verloren, dann wird das Leben auch allerhöchstens zum Überleben. mit einem bösen Herzen ewig leben, das wäre ja, könnte man sagen, geradezu eine Strafe. Sag, wen liebst du? Die Frage wird ein bisschen abgeändert. Sag, lebst du schon? Wahres Leben gewinnen wir in dem Augenblick, in dem wir unsere Liebe verschenken. Wahres Leben gewinnen wir in dem Augenblick, in dem wir einfach selbstverständliche Hingabe üben, in dem wir anderen helfen, ohne Hintergedanken, ohne dass wir das Gefühl haben, dadurch würden wir ein paar Pluspunkte beim lieben Gott bekommen, sondern indem wir uns den Menschen zuwenden, denen wir helfen können, ihnen Hilfe zuteilwerden lassen, ihnen uns unsere Liebe schenken. Wenn wir das können, wenn wir uns begeistern lassen für Mitmenschen, die Hilfe brauchen, dann haben wir die Liebe Gottes schon in uns. Und dann haben wir mit einem Leben angefangen, das mehr ist als Überleben. Dann haben wir mit einem Leben angefangen, das diesen Namen verdient. Ein Leben, das nicht immer leicht sein wird, aber ein Leben, das sich zu leben lohnt. Ein Leben, das von Gott kommt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, höher als alles Berechnen, Analysieren und Verstehen, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Barmherzigen. Amen.